Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mit Kuno Medical. Sophie Chung ist hier die Gründerin und CEO von Kuno Medical und es ist wirklich ein tolles Gespräch und auch ein tolles Unternehmen. Wir hatten ja Sophie hier vor 2 Jahren schon mal zu Gast. Ein Podcast, den wir auf jeden Fall auch verlinken werden, denn es war wirklich ein Gespräch, das einen gefangen nimmt, das einen so richtig abholt und das im Gedächtnis bleibt. Ganz, ganz tolles und auch tiefgehendes Gespräch über die, ja, ich würde sagen, Sorgen und Ängste und auch die Resilienz von einer Gründerin. Von daher unbedingt mal reinhören nach diesem Gespräch natürlich erst, denn jetzt kommt, wie gesagt, erstmal das neue Gespräch. Das Ganze haben wir geführt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Freut mich umso mehr, denn das letzte Gespräch ist, wie gesagt, eine ganze Weile her und hatte einen nicht ganz so positiven Unterton. Von daher, ja, also rein ins Gespräch mit Sophie Chung, der Gründerin und CEO von Kuno Medical.
Startup Insider Daily. Interview.
Total cool. Ja, Sophie Chung ist wieder hier, die Gründerin von Gründerin und CEO von Kuno Medical. Hallo Sophie.
Ja, hallo Jan. Schön, dich mal wieder zu sprechen.
Ja, wir haben vor fast 2 Jahren gesprochen und ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil das Thema unseres oder der Titel des letzten Podcasts, den wir aufgenommen hatten, der war die härteste Woche meines Lebens. Da hast du wirklich so aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, also über diese harte Woche. Und seitdem hat man relativ wenig von euch gehört. Da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und jetzt meldet ihr euch aber mit einer tollen Nachricht zurück, ne?
Ja, vielen Dank. Ja, genau. Also wir haben ja unsere Series A abgeschlossen, 10 Millionen Euro. Und da freuen wir uns sehr und sind jetzt mit dieser Nachricht raus. Und das ist, mich hat heute auch wer gefragt so, hä, habt ihr überhaupt schon mal irgendwie Fundraising announced? Mhm. Und ich so, ja, haben wir. Aber das ist wahrscheinlich auch so 2017 oder so das letzte Mal gewesen. Mhm. Und wir haben dazwischen gar nicht announced, obwohl wir da auch schon sozusagen dazwischen Runden geraced haben. Und du hast recht, es ist tatsächlich in letzter Zeit, also quasi 2022 würde ich jetzt mal sagen, relativ ruhig um uns geworden, was so Presse, Arbeit und Announcements anging. Und das war jetzt gar nicht, weil bei uns nicht so viel los war, aber ich finde so, also über uns wurde echt viel geschrieben und ich war auch wirklich überall und irgendwann habe ich mir auch gedacht, so jetzt habe ich irgendwie alles gesagt, was ich sagen kann und einerseits das und andererseits habe ich mir auch gedacht, so boah, ich möchte mich jetzt auch einfach komplett auf das operative Business konzentrieren und ich will mich nicht damit beschäftigen, wie ich das jetzt irgendwie anderen Leuten erkläre und da werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich drüber sprechen. Wir waren auch so ein bisschen im Umbruch und deswegen war das auch so ein bisschen by design, dass wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns mal auf intern, ja, und wollen jetzt keine Distraction nach extern haben.
Ich habe mit dem Jan Mitschajka von HV Capital über euch gesprochen, über eure Runde und habe gesagt, ich bewundere erstmal so von außen betrachtet die Resilienz, ne, weil wie gesagt, du hast da vor 2 Jahren, wir werden es auch verlinken, nochmal dieses Interview, was du gegeben hast, das ging mir wirklich unter die Haut, das war wirklich schon sehr krass, weil du ja tatsächlich, hat man das Gefühl, sehr, sehr stark dafür kämpfst und dich dafür einsetzt, dass dieses Unternehmen auch ein Erfolg ist, ne?
Ja, also nicht nur nach außen hin die Resilienz, believe me, also es ist auch nach innen hin. Mhm. Ich will mich aber auch, also ich glaube, dass da geht's vielen so. Ich glaube gar nicht, dass wir jetzt so viel resilienter sind als andere Startups oder irgendwie so, sondern ich glaube, du musst halt wirklich, wenn du ein Startup bist und nicht gerade einer der wenigen Gehypten bist, also man guckt ja immer so ein bisschen auf die News, ne? Und dann denkt man immer so, okay, krass, irgendwie ist es total easy, Geld einzusammeln, ist total easy, Business aufzubauen und so. Aber ich glaube, das sind so, also ich glaube schon, dass es Leuten gibt, denen es irgendwie einfacher fällt aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist so das Thema Resilienz, Durchhaltevermögen, dieser Optimismus, so diese Kern, dieser Urglauben an die Idee und dass das einen Platz in dieser Welt braucht und muss. Ich glaube, das sind schon so Charakteristika, die du ganz, ganz oft siehst.
Ja, bin ich bei dir. Nur vielleicht nehmen wir das mal als Brücke zu dem, wie ihr euch verändert habt, ne? Weil du sagst gerade Urglauben an die Idee, aber ich glaube, die Idee, vielleicht kannst du mal QNO Medical heute und QNO Medical, wann habt ihr begonnen? 2015, glaube ich, ne?
Ja, also live sind wir 2016 gegangen.
Ja, aber mal, vielleicht kannst du mal die beiden Unternehmen mal nebeneinander halten oder die beiden Ideen.
Ja, gerne. Mhm. Also, QNO Medical damals 2016 ist live an den Start gegangen, weil ich oder wir, mein Team auch gesagt haben, es muss sich fundamental etwas ändern in der Patient Experience. So, und Patient Experience, also Patienten Experience, ist ja ein großes Wort. Mhm. Die fängt ja, also 70% aller Patient Journeys fangen im Internet, quasi auf Google an. So, und die hören eigentlich meiner Meinung nach nie auf. Weil du bist, wenn du einmal irgendwie ein Problem hast, dann bist du dazwischen vielleicht gesund oder geheilt, aber du bist immer, du kehrst immer wieder zurück ins Gesundheitssystem. Mhm. So, und dieses Ding, dieses Riesending irgendwie zu verändern, das kann man ja auf einmal nicht machen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir suchen uns einen Teil, einen Baustein dieser Patient Journey aus, der fundamental wichtig ist für die Patient Journey. Und das ist sozusagen die Arztwahl. Wenn ein Patient, du oder ich, sagt, okay, ich brauche jetzt eine Operation und ich muss mich entscheiden, welche OP, in welchem Krankenhaus, bei welchem Arzt, zu welchem Zeitpunkt. Mhm. So, und das ist ja eine fundamentale Entscheidung für dein Leben. Mhm. Ja? Und diese Entscheidung wird aber aktuell oder wurde damals und heute mit QNO Medical ein bisschen besser, aber noch immer in der Tendenz, wird nicht gut gefällt, weil es diese Transparenz im Gesundheitssystem nicht gibt, weil Patienten diese Entscheidung nicht wirklich entscheiden können, sondern die werden irgendwo in das nächste Krankenhaus reingeschoben oder sind froh, dass sie überhaupt einen Arzttermin bekommen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir gesagt, so dieses, wenn ein paar, diese Arzt-Patienten-Beziehung im Entstehen, das ist so wichtig, dass man da Transparenz reinbringt, dass man das digitalisiert, dass man wirklich eine richtige Auswahl hat. Also, dass ein Patient wirklich sagen kann, ich kann entscheiden, ob ich hier oder hier hingehen möchte. Mhm. Und so ist die Idee zu QNO Medical entstanden, zu sagen, okay, ich baue einen Marktplatz. Einen Marktplatz, auf der einen Seite die Patienten, auf der anderen Seite die Ärzte in über 25 Ländern, weil ich auch wirklich der Meinung bin, dass Medizin global gedacht werden muss, weil der richtige Arzt für dich vielleicht nicht in Berlin sitzt oder next door ist, sondern vielleicht in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent, mhm, und man sich darüber nicht limitieren lassen darf. Und so ist die Idee zu QNO Medical entstanden, zu sagen, okay, wir bauen einen kuratierten Marktplatz, wo wir das Thema Qualitätssicherung sozusagen bei uns haben, wo wir wirklich nach Spezialisten weltweit suchen und wo wir eine digitale, krass gute Patient Experience aufbauen. Und das ist uns auch sehr, sehr gut gelungen. Wir haben einen Net Promoter Score von 84 auf der Patientenseite, von 78 auf der Krankenhausseite. Also es ist wirklich so Win-Win-Situation, die wir kreiert haben. So, ich bin aber sehr naiv an diese Idee rangegangen. Ich dachte mir wirklich so damals 2016, ich sag so, how hard can it be? Ja, wir machen genau das Gleiche, was Airbnb macht und Booking.com und all die anderen Marktplätze. Wir klatschen diesen Marktplatz einfach voll mit Supply, ja, mit Ärzten, die wir zwar sozusagen kuratieren und aussuchen, aber möglichst viele Ärzte. Und dann kaufen wir uns ganz viel Traffic im Internet ein und dann klatschen wir das auf diese Seite und dann let the magic happen. Mhm. Denkste, so war das halt nicht. Und so eine Patient Journey ist ja schon komplex. Das ist ja nicht wie ein paar Schuhe kaufen, die du dann auch mit einem 100-Tage-Rückgaberecht zurückschicken kannst, sondern du suchst dir ja wirklich aus so, okay, wer ist die Person, die mich aufschneidet? Und wie viel kostet es mich? Und wie viel Aufwand ist das? Und was ist jetzt die richtige Behandlung und so weiter und so fort? Und da ist das, ich wusste schon, dass es eine komplexe Customer Journey ist, aber wie komplex die im Detail dann ist, habe ich dann sozusagen wirklich auf die harte Tour lernen müssen im Learning by Doing. Und die Lösung dafür war für mich zu sagen, okay, wir brauchen ein stark digitalisiertes Produkt, das diese Prozesse in der Patient Journey ganz stark standardisiert, aber personalisiert lässt. Und daraus haben wir eine riesen Software gebaut, die nichts anderes macht als, wie wir es heute nennen, Patient Relationship Management. Also wie Customer Relationship Management, wie CRM, aber nur auf die Patienten gemünzt. Wo wir sagen, okay, wir können jeden einzelnen Schritt in der Patient Journey von Anfang bis Ende digitalisiert halten und wirklich standardisieren, effizienter machen, produktiver machen, transparenter machen. Und aus dieser Marktplatzidee ist einfach diese Maschine entstanden, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, der Marktplatz ist ja eigentlich nur mal das Schaufenster und das eigentliche Produkt oder unser eigentlicher Wert kommt über diese Software. Und so haben wir uns wirklich zu einem Punkt entwickelt, bis wir vor 2 Jahren das erste Mal sehr konkrete Gespräche mit Krankenhäusern geführt haben, die gesagt haben, hey, QNO, das, was ihr da macht mit dieser Software, mit dieser Technologie, das ist total spannend. Verkauft ihr das auch an uns?
Okay.
Und so sind wir eigentlich so zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, why not? Ja, und mussten uns wirklich, jetzt nicht langsam, aber eins nach dem anderen an die Idee rantasten, dass wir sagen, okay, wir können unser Business Model nochmal expandieren von einem reinen Marktplatzmodell zu einem Modell, das de facto ein Software-as-a-Service-Modell ist. Und das war vor ungefähr 2 Jahren und dann haben wir den ersten Kunden geonboardet und das war wirklich, wie gesagt, so, dass der Demand aus dem Markt gekommen ist. Es war nicht so, dass wir uns im stillen Kämmerlein das überlegt haben und gesagt haben, okay, wir müssen das Produkt jetzt verkaufen, sondern die Nachfrage kam wirklich vom Markt und so hat dann eins zum anderen geführt, dass wir sozusagen unsere Software und unsere Prozesse immer weiter professionalisiert haben und aus diesem Ding dann wirklich ein stark profitables, also wenn du quasi auf die Unit Economics guckst, SaaS-Business erwachsen ist und das hat uns dann auch am Ende erlaubt, sozusagen unsere Series A so erfolgreich abzuschließen, weil wir sozusagen eine sehr robuste Business Model Expansion hinter uns gebracht haben.
Das heißt, du sprichst von einer Business Model Expansion, also keinem Pivot, ja? Weil das war so von außen betrachtet mein Eindruck, aber ist gar nicht so, ja?
Nee, also das ist eine gute Frage. Also für mich ist ein Pivot so, okay, wir machen eine komplett 180-Grad-Drehung. Ne? Also wir haben heute A gemacht und ab morgen machen wir B. Und das B hat relativ wenig zu tun mit dem A. Mhm. So, und das ist bei uns ja nichts. Also wir haben weiterhin unseren Marktplatz, weil wir weiterhin finden, dass das Thema Doctor Discovery, und zwar eine unabhängige Doctor Discovery, ein wesentlicher Bestandteil einer Patient Journey ist. Wir sagen nur heute, dass das nicht unbedingt ein Bestandteil einer jeden Patient Journey ist, dass ein Patient über QNO Medical kommt, sondern dass eine Patient Journey auch so aussehen kann, dass ein Patient direkt ins Krankenhaus geht oder über andere Kanäle. Und da kommt dann die Stärke unseres Produktes, dass wir sagen, okay, wir sind entweder über unsere eigene Brand oder quasi als White Label Solution immer Teil einer Patient Journey. Also das Ziel ist, die große Vision ist, dass in Zukunft keine Patient Experience mehr ohne QNO Medical oder QNO Suite, das ist ja unser SaaS-Software, funktioniert. Und von daher ist es für mich gar kein Pivot, weil wir gar nicht sagen, das eine hat nicht funktioniert und deswegen machen wir das andere, sondern wir sagen einfach, okay, wir haben nochmal eine ganz andere Market Opportunity, wo wir einfach noch viel schneller mehr Patienten erreichen können und deswegen expandieren wir sehr stark in diese Richtung.
Klingt super, wie du es beschreibst und freut mich auch, dass es so läuft. Vielleicht aber trotzdem mal so 1-2 Fragen noch dazu, weil man sagt ja immer, das Wichtigste für ein Startup ist, sich zu fokussieren. Ne? Und dann gibt es auch, und man kann ja auch einen Euro eigentlich nur einmal ausgeben oder auch dein Tag hat nur eine begrenzte Anzahl an Stunden oder deine Aufmerksamkeit kann nur auf bestimmte Themen gelenkt werden. Und dann vielleicht auch, es gibt oftmals diesen Punkt, dass man sich von Kunden eigentlich gar nicht das Geschäftsmodell diktieren lassen soll, dass man sich also nicht zu sehr reinreden lassen soll, weil natürlich man sehr leicht so ins Custom-Made dann kommt und dann eigentlich den ursprünglichen Pfad verliert. Ist das bei euch passiert, würdest du sagen, und ist das ein Problem oder ist es gar nicht passiert und ist es sowieso kein Problem?
Also ich meine, du fragst jetzt die Gründerin natürlich
und du bekommst, ich kenne dich als sehr, sehr ehrlich und reflektiert, ne? Genau.
Nee, absolut. Ja. Also das ist auch, das ist einer meiner großen Lebensprinzipien, dass ich nicht lüge, weil ich immer finde, dass es immer sehr, sehr kurze Beine hat. Nee, also ich, aber dennoch bekommst du eine biased view von mir. Mhm. Und ich finde ja, dass wir in einer sehr speziellen Situation sind, wo wir uns da, also wo wir den Dollar zwar nur einmal ausgeben, der aber sich tatsächlich mal 2 amplifiziert. Was meine ich damit? Für uns ist unser Marketplace ja so ein bisschen unser Speedboat oder unser Playground. Mhm. Weil, also wir nennen das, in unserem Pitch Deck haben wir das Our Unfair Advantage genannt. Also es ist wirklich so unser unfairer Vorteil, weil unsere Technologie und unser Produkt wirklich ein Produkt ist, das wir selbst genutzt haben oder selbst nutzen. Das heißt, wir sind immer die ersten User und die ersten Tester unseres Produkts. Also wirklich so walk the talk. Ja, also wir entwickeln nicht im Vakuum und versuchen das dann irgendwie unserem Kunden zu verkaufen oder auch umgekehrt, was du gerade gesagt hast, dass die Kunden zu uns kommen und sagen, hey, entwickelt das mal für uns. Wir haben ja über unseren Marktplatz eine direkte Schnittstelle zum Endkunden, zum Patienten. Mhm. Und das macht uns halt richtig stark und flexibel und unheimlich innovativ. Weil wenn wir sagen, okay, hey, dieses Feature, das, wir glauben, dass es richtig viel Wert bringt, dann müssen wir niemanden fragen, ob der das haben will oder nicht oder ob der das kauft oder nicht. Sondern wir bauen das einfach, weil wir sozusagen ein bestehendes Business haben, wo wir das einsetzen können. Und wenn wir etwas an unserem Produkt bauen und unserer Technologie, dann bauen wir das auch so, dass sozusagen unter unserer eigenen Brand, also der QNOMedical.com, funktioniert, aber auch so funktioniert, dass es skalierbar ist und als SaaS-Produkt an unsere Krankenhäuser gepusht werden kann. Und von daher glaube ich halt schon, also ist das Thema gar nicht so das Thema Fokussierung, weil wenn wir über das Produkt nachdenken, bauen wir eigentlich immer das Gleiche. Sie muss immer für eine Patient Journey funktionieren. Mhm. Und ob dass die Patient Journey unter der Brand QNOMedical ist oder der Brand Krankenhaus XY, ist für den Patienten am Ende egal.
Mhm. Vielleicht mal kurz zum Marktumfeld, weil das ist ja auch nochmal ganz spannend. Oder lass mal kurz, du hast den Net Promoter Score ja vorhin angesprochen. Das ist auch nochmal spannend. Du hast vorhin gesagt, das waren, glaube ich, beides sehr gute Werte. Ich glaube, 84% und 78% hast du gesagt, ne?
Ja, genau.
Wobei der vom Kunden höher war. Jetzt hast du gesagt, ihr habt durch den Marktplatz eine Schnittstelle zum Kunden. Ist das schon der Grund, warum der vom Kunden höher ist?
Nee, weil wir, also ich meine, 78 ist ja auch sehr hoch.
Sind beides gute Werte, ne? Muss man sagen, ja.
Genau. Ja. Vielen Dank. Aber weil wir... Unser höchster Wert, Company-Wert bei QNOMedical ist Patients First. Ja, der Kunde, der Patient oder die Patientin kommt immer zuerst. Und wir bauen, egal was kommt, immer eine patientenzentrierte Lösung. Und ich glaube, das drückt sich da jetzt auch über den Net Promoter Score aus, weil wir keine Sachen bauen, nur um Ärzte glücklich zu machen. Mhm. Wir bauen im ersten Schritt immer Sachen, die den Patienten zugutekommen. Und das Schöne im Gesundheitssystem ist ja, dass du tatsächlich so Win-Win-Situationen hast. Wenn es den Patienten gut geht, geht es den Ärzten in den Krankenhäusern auch gut. Also du hast da wirklich eine direkte Korrelation. Aber sozusagen, ich glaube, ich würde wirklich sagen, dass unser Produkt auf der Patientenseite immer schöner, besser, einen Schritt weiter ist als auf der Krankenhaus- und Ärzteseite. Und nicht, weil wir die nicht als wichtig empfinden, aber weil wir sozusagen unsere Produktentwicklung immer sozusagen nach den Patienten ausrichten.
Und wie tief seid ihr integriert hinterher? Weil also es gibt ja auch, ich weiß nicht, inwieweit das überhaupt ein Wettbewerb für euch ist, aber sowas wie Yameda oder sowas, die würde ich sagen, sind ja im gleichen Umfeld zumindest unterwegs, die würden ja jetzt auch bei der zumindest bei der Arztsuche helfen, vielleicht jetzt nicht bei der Chirurgensuche, ich weiß es offen gestanden gar nicht, ja. Aber vielleicht kannst du euch da nochmal differenzieren und erzählen, wie tief ihr jetzt integriert seid, auch durch die neue Lösung.
Ja, gerne. Also das, was uns von vielen anderen Lösungen auf dem Markt unterscheidet, sind normalerweise zwei Dinge. Das ist Nummer eins, ist das, was du gerade schon ein bisschen angesprochen hast. Wir sind sehr stark im stationären Bereich. Also wirklich sozusagen Krankenhausaufenthalt, große Operationen, komplexe Themen, Hüfte, Knie, irgendwie Bauchspeicheldrüse, auch plastische Chirurgie und so, also diese Sachen, ja. Das machen viele nicht, gerade auf so Plattformen wie Yameda, da findest du natürlich auch Chirurgen, aber die sind relativ stark im ambulanten Bereich, das heißt der typische Hautarzt, der Hausarzt, der Augenarzt, also da, wo du halt so rein und raus läufst. Und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern das sind einfach unterschiedliche Marktsegmente, die wir bedienen, und da gibt es schon auch einen Overlap, aber der Fokus ist schon mal was anderes, das ist das eine. Und das andere, das ist der eine Unterschied, und der andere Unterschied ist, dass es ganz viele Lösungen gibt, die sehr punktuell sind. Also Yameda ist total gut, was Arztbewertungen angeht, und ich glaube mittlerweile, die sind ja auch von DocPlanner gekauft worden, integrieren die auch irgendwie mit Terminvereinbarungen.
Aha,
und so.
Okay.
Was uns bei QNOMedical sehr, sehr wichtig ist und was ich finde, dass im Gesundheitssystem fehlt, ist sozusagen das Bindegewebe dazwischen. Also zu sagen, okay, wie kriege ich denn einen Patienten von Anfang bis Ende, von der Suche auf Google zu, ich muss meine Informationen sammeln, ich muss die irgendwo hochladen, zu, ich brauche einen Termin, ich muss irgendwie Informationen an den Arzt oder zurückbekommen, ich muss aufgeklärt werden, ich brauche Terminreminder, ich brauche einen Follow-up und so weiter und so fort. Also wirklich so diese Long longitudinale Patienten-Journey. Das ist da, wo wir sehr gut sind, wo wir sehr stark sind. Und perspektivisch stelle ich mir das auch so vor, dass wir sagen, okay, wir sind so eine Plattform, wo dann auch andere punktuelle Gesundheitsthemen dann mit uns integrieren und so und wir dann so gemeinsam eine durchgängige Patient-Journey bauen können.
Und jetzt wollte ich ja das Marktumfeld nochmal ansprechen. Und zwar fand ich das deswegen ganz spannend. Bei euch ist ja, ich glaube, von Anfang an investiert Project A. Und jetzt, bevor ich eure News gelesen habe, dass ihr jetzt quasi die Runde geclosed habt, habe ich am gleichen Tag gelesen, dass Krü sich aus dem deutschen Markt zurückzieht. Da habe ich gedacht, oh, ob jetzt bei Project A vielleicht auch noch so ein Strategiewechsel kommt oder ob vielleicht sogar der gesamte Digital-Health-Bereich irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen nach diesem Corona-Rückenwind jetzt vielleicht sich gerade verändert. Wie ist da das Marktumfeld? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich habe das relativ positiv wahrgenommen, muss ich sagen. Also ich glaube, Digital Health in Deutschland ist generell ein, ja, also ich würde sagen, das ist jetzt nicht ein Thema, wo alle dastehen und sagen, yay, Digital Health, wir wollen unbedingt investieren. Okay. Na, weil das Thema ist halt stark reguliert. Das ist auch so, dass es anders wächst. Also du hast im Vergleich zum US-Markt zum Beispiel eine andere Käuferstruktur oder auch andere Revenue-Modelle sozusagen. Also du bist im deutschen Markt einfach viel abhängiger an sozusagen Versicherungen, Reimbursement-Strukturen und so weiter, also die du auf anderen Märkten zum Beispiel nicht hast oder einfacher durchdringen kannst. Also in Deutschland hast du ja, weiß nicht, wie viele Krankenkassen, mit denen du überall Verträge schließen musst, damit du überhaupt irgendwie weiterkommst und so weiter. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, wieso der deutsche Markt auf dem Thema Digital Health im Vergleich zu anderen Themen ein bisschen verhaltener ist, als man das vielleicht in anderen Märkten gewohnt ist, weil der Gesundheitsmarkt von der Marktgröße her ist ja eines der größten sozusagen Industrien, die du haben kannst. Also das mal vorab. Ich finde aber trotzdem, dass das Interesse sehr, sehr groß ist. Also einer unserer neuen Investoren, die ja jetzt mitmachen, sind ja zum Beispiel Bertelsmann. Mhm. Die haben ja eine große Healthcare-Strategie ausgerufen. Und das machen die ja nicht zum Spaß, sondern das hat ja schon den Grund, dass man sagt, okay, was sind denn jetzt noch die großen Themen, die wir lösen können? Und da kommt man einfach sehr, sehr schnell auf das Thema Gesundheit, egal wie man halt drauf guckt. Und von daher finde ich schon, dass das Marktumfeld noch sehr gut ist und sehr positiv gestimmt. Ich glaube halt, dass man immer sehr, sehr genau gucken muss, ob das ein VC-Case ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, da gibt es einfach ein paar Gesundheitsthemen, wo man sagt, das ist einfach sehr Life Science, das ist irgendwie sehr stark forschungsabhängig und ist nicht so ein Thema, das jetzt in den nächsten 3 Jahren plus 500% skaliert. Und das ist eher, glaube ich, die Diskussion, die ich erlebt habe.
Bertelsmann, das fand ich spannend. Bei euch ist ja Bertelsmann Investment eingestiegen, ne? Weil ich kannte die gar nicht. Ich kenne eigentlich nur BDMI, die sehr, sehr aktiv sind. Bertelsmann Investment habe ich geschaut. Die haben sehr, sehr viele Health Investments gemacht, ne? Da seid ihr eigentlich sehr gut aufgehoben.
Total. Also wir sind super glücklich über das Bertelsmann Investment, aber auch, ne, also Dieter von Holzbrink, DVH, hat ja jetzt auch mit investiert als neuer Investor. Ich finde, das passt richtig, richtig gut zu dem, was wir machen, thematisch, aber auch so von der DNA her, wie wir über Themen nachdenken. Und ich finde auch so, dass gerade Bertelsmann Investments und DVH, die sind ja auch nicht neu, wie du sagst, im Gesundheitssystem. Also das sind wirklich Profis und dass die und dass wir da zusammengefunden haben dieses Jahr ist wirklich toll. Also es freut mich wirklich sehr und muss aber auch sagen, dass diese Runde so eine schöne, gute Mischung ist zwischen Bestandsinvestoren und neuen Investoren. Und ich glaube einfach, dass das Thema Gesundheit noch so viel Bearbeitungsbedarf hat, dass ich mich da immer total freue, wenn ich Investoren sehe, die das als Fokusthema setzen und sagen, okay, wir gehen da jetzt mal richtig rein und investieren stark.
Ich hätte ja gedacht, dass dieser ganze Markt sogar durch Amazon, die sind ja sehr, sehr aktiv auch gerade da, dass das eigentlich so den Markt noch ein bisschen wachgeküsst hätte, weil jetzt plötzlich so die großen Unternehmen, also wirklich so, ne, die GAFAs und so weiter anfangen, diesen Bereich für sich zu entdecken. Das bedeutet ja eigentlich, da sind auch Exit-Kanäle, die sich irgendwie auftun. Das spürt man aber noch nicht richtig, ja?
Also ich Meiner Meinung nach auf dem deutschen Markt noch nicht. Ich glaube, da sind wir noch ein, zwei Schritte weiter weg, weil selbst wenn diese GAFA-Unternehmen jetzt irgendwie auf Einkaufstour gehen, das haben die ja auch schon gemacht. Ne? Also Amazon hat ja auch schon PillPack gekauft und One Medical und so weiter. Also das passiert ja schon. Das passiert aber sehr stark auf dem amerikanischen Markt. Und das ist auch ganz logisch, dass du da anfängst, wo es am nächsten für dich ist. Ich glaube, der europäische Markt ist dennoch sehr, sehr spannend, weil das selbst ein Amazon und selbst ein Google, ein Microsoft und wer auch immer Schwierigkeiten haben wird, Fuß auf dem deutschen Markt, auf dem europäischen Markt zu fassen, wenn die da keine Insider haben, weil die Gesundheitssysteme einfach so krass unterschiedlich sind. Und das zeigt auch nochmal die Komplexität der Gesundheitssysteme, dass selbst wenn du wirklich fast unlimitierte Ressourcen, finanzielle Ressourcen hast, dass du nicht einfach irgendwo einsteigen kannst. Und von daher macht es aber trotzdem, also um auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich für uns Startups total spannend zu sehen, dass die Großen jetzt auch reinkommen, aufgrund von Exit-Kanälen, aber auch ganz ehrlich, die Konkurrenzsituation macht es das auch nochmal spannender, dass man sagt, okay, jetzt ist da einfach mehr Druck auf den Kessel.
Und jetzt haben wir, wie gesagt, vor 2 Jahren gesprochen, damals die härteste Woche deines Lebens, jetzt hört man raus, wäre die Überschrift vielleicht nicht die aller schlechteste Zeit deines Lebens. Und ich frage mich gerade, was kommt denn so als nächstes? Wann sprechen wir wieder und mit welcher Headline dann?
Ja, gute Frage. Das kommt drauf an, wann du mich wieder fragst, Jan.
Ja.
Aber gab tatsächlich schon dünklere Zeiten und das gehört, finde ich, zum Unternehmertum dazu. Und ich will das auch gar nicht glorifizieren. Ja, das ist ultra hart und ich muss es wirklich nicht haben. Ja, also ich habe auch viel lieber schöne Zeiten als harte Zeiten. Aber da sind wir durch und es ist immer schön, zurückblicken zu können und sagen zu können, hey, das haben wir jetzt richtig gut hinter uns gebracht. Aber gleichzeitig, finde ich, muss man da auch wirklich sehr, sehr bescheiden bleiben, weil wir noch viel, viel vorhaben, auch bei QNO Medical. Unser Ziel ist es ganz klar, größer und besser und stärker zu werden und irgendwann, ne, natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, wirklich so viele Patienten wie möglich zu erreichen, also wirklich in Richtung Weltherrschaft. Das heißt, wir haben noch vieles vor. Ich hoffe, dass wir nicht so lange warten müssen, bis wir das nächste Mal wieder miteinander sprechen. Aha. Aber ich denke, dass wir wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr vielleicht wieder einen Touchpoint haben, wo wir vielleicht den nächsten Meilenstein erreicht haben.
Würde mich wirklich sehr freuen, Sophie. Denn also man hört raus, du lebst für die Idee. Das habe ich auch vorhin gar nicht gesagt. Ne? Du bist ja intrinsisch motiviert, weil du trägst ja eigentlich einen Doktortitel sogar, ne?
Ja, ich habe einen gewissen Berufsstolz. Ja. Ich bin tatsächlich approbierte Ärztin und darf daher, glaube ich, auch das Gesundheitssystem sehr, sehr stark kritisieren, weil ich selbst mal Teil davon war und es wirklich von innen gesehen habe, aber deswegen auch total gut nachvollziehen kann, woran es hakt.
Ja, und ich finde, wie gesagt, also in so einer Finanzierungsrunde, wir haben letztes Mal, wie gesagt, gesprochen, da war nicht alles ganz so, wie es sein sollte. Schön, wenn sich der Kampf gelohnt hat, ne? Dieser lange Weg vielleicht dann und mit einer Finanzierungsrunde im Rücken, kann man ja vielleicht so ein bisschen sorgenfrei jetzt erstmal in die Zukunft schauen.
Ja, total. Wobei man als Gründer ja immer so diese insecure Overachiever ist. Ne? Also einerseits ist man so total optimistisch und andererseits hast du echt immer so diesen, also ist bei mir zumindest so, so diesen Stress zu sagen, boah, wie kriege ich denn den nächsten Meilenstein hin? Aber das ist ja auch das, was uns treibt und ich finde auch, das muss... Man darf sich auch nicht ausruhen.
Total. Also ich gucke mir von Oliver Sommer wenig ab, aber der hat irgendwann mal gesagt, man soll immer so ein bisschen paranoid bleiben. Ich glaube, das ist gar nicht so ungesund.
Ja,
ne?
ja ich finde auch. Also ich sage auch immer, als Gründer muss man immer so eine gewisse Paranoia haben.
Ja, cool. Aber trotzdem, Sophie, freut mich sehr, dass es alles so gut gelaufen ist. Und dann würde ich sagen, wir bleiben einfach in Kontakt. Meld dich gerne, wenn es Updates gibt. War wirklich toll. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne?
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ganz lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Sophie Chung, die Gründerin und CEO von QNO Medical. Ein tolles Unternehmen, eine tolle Gründerin, die sich durchgeboxt hat. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr respekteinflößend. Dementsprechend, wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der genau hier mal reinhören sollte, empfehlt uns auch gerne weiter. Wir freuen uns ja zum einen immer über neue Hörerinnen und Hörer, aber wir freuen uns auch immer, wenn wir ja Menschen inspirieren können mit diesen tollen Gründergeschichten, die wir hier jeden Tag präsentieren. Und ich finde, das war mal wieder eine davon. Von daher, ja, danke fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Falls wir es nicht mehr hören, euch auch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, alles Gute, vielleicht bis morgen oder ansonsten bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.